ARD.
Daniel, sollen wir eigentlich mal einen Saugroboter für unseren Buchladen kaufen? Weil dieses Gesauge jeden Morgen, das nervt mich.
Das Gesauge jeden Morgen nervt ein bisschen und es ist viele Kekskrümel und viel Staub am Start, das stimmt.
Hast du einen Saugroboter?
Nee, habe ich nicht. Ich habe Parkettfußboden, aber das wird, glaube ich, die Nachbarn wahnsinnig nerven.
Meinst du? Also ich möchte keinen Saugroboter, ich sauge ja eigentlich gerne.
Du saugst gerne?
Ja, ich weiß so gerne. Ich kenne so viele Leute, die einen Saugroboter haben.
Ich kenne so Leute mit Mährobotern, aber die armen Igel. Aber
Saugroboter,
wir schweifen ab. Kommt der wirklich in die Ecken, frage ich mich dann immer.
Das weiß ich nicht. Und bei den vielen Büchern, die bei uns auf dem Fußboden liegen, ist es sowieso
Quatsch. Ist dann wie Godzilla in Tokio, alle Bücherstapel fallen, um den Saugroboter unterwegs.
Ich glaube, Saugroboter ist nichts für Bookaholics.
Aber für unseren gut sortierten Buchladen könnte das vielleicht eine Möglichkeit sein. Lass uns mal Angebote einholen. Five, six, seven, eight.
Sonderfolge.
Sonderfolge.
Ich finde es besser, wenn du anfängst. Mach du mal.
Nein, aber wie soll ich sagen? Ich will ja die zweite Stimme oben drauf machen.
Ach so.
Und das passt denn besser, wenn ich weiß, welchen Ton du singst.
Was für einen Ton habe ich denn gesungen?
Ich weiß nicht genau, welchen Ton, aber ich weiß dann, dass ich eine Terz höher gehen kann. Also ich mach dann, okay, nochmal. Sonderfolge.
Sonderfolge. Und das passt jetzt nicht?
Es ist eher so eine, glaube ich, eine kleine Sekunde gewesen. Das nennt man Dissonanz. Mach du noch mal Sonderfolge.
Nein, es ist mir zu peinlich. Nein. Ich singe ganz schlecht.
Nein, du singst super. Aber mach mal. Sing du mal.
Sonderfolge.
Sonderfolge. Das war schön. Das war ein Wohlklang.
Na gut. Ja, diese Sonderfolge, Leute, die ist so sonderig.
Ja, das mal von Anfang an.
Dass wir sie selbst fast vergessen hätten. Und deswegen haben wir sie auch in der letzten Folge nicht angekündigt und auch nicht im Newsletter.
Aber natürlich sollt ihr eine Buchladen-Sonderfolge für die Ferien kriegen. Und wir öffnen den Buchladen Booktopus für eine exklusive Buchberatung.
Ja, für alle, die neu dabei sind bei unserem Podcast Eat, Read, Sleep, kurze Erklärung. Unsere Buchladen-Sonderfolgen sind extra für Menschen, die verzweifelt nach Büchern für Problemfälle suchen. Also zum Beispiel
der Schwiegervater, der sich nur für Bismarck interessiert oder für die beste Freundin, die ein Bridget Jones Ultra ist zum Beispiel.
Ja, und gerne noch mit Zusatzinformationen ein Bridget Jones Ultra ist, aber in den Ferien gerne an die kurische Näherung reist. Also das ist noch ein bisschen anspruchsvoller.
Für Fortgeschrittene,
wir werden da gerne gechallenged. Und das bedeutet, dass wir ein paar Bücher hier auch nochmal vorstellen, die wir in älteren Folgen schon mal dabei hatten, einfach um sie nochmal in Erinnerung zu rufen. Denn wenn wir uns nicht mehr dran erinnern, können wir eigentlich sicher sein, dass ihr euch wahrscheinlich auch nicht mehr dran erinnert. Und das Gute ist, dass diese Bücher inzwischen meistens schon als Taschenbuch erschienen sind. Und das ist ja vielleicht auch nochmal ein ganz anderer Anreiz, die zu lesen.
Buchhändler machen das ja auch. Die empfehlen ja auch manchmal dasselbe Buch nochmal.
Natürlich.
Ja.
Öfter, denke ich.
Das ist der Alltag.
Der Alltag, Leute.
Apropos Ding Dong, ich glaube, da kommt die erste Kundin, steht schon vor der Tür, Katharina.
Hallo, ich bin die Katrin und komme aus der Nähe von Göttingen und ich suche ein Buch für meinen Mann, der ein klassischer Nichtleser ist. Der liest im Prinzip nur in seinem Handy Nachrichten und Börsendaten. Ich habe ihn einmal in seinem Leben gesehen, eventuell noch zweimal, dass er ein Buch in der Hand genommen hat. Und das eine war von Dan Brown und ich glaube, ein Buch über den Untergang der Estonia. Und weil ich aber total gerne lese, zurzeit gerade diese Drachenreiter-Geschichte, aber auch super gerne Krimis und so, und er aber immer nur mit seinem Handy daneben sitzt und mich das aufregt irgendwie und ich es so schön finde, wenn er auch ein Buch lesen würde, wäre ich ganz dankbar, wenn ihr mir eins empfehlen könntet. Dankeschön!
Beim Untergang der Estonia ist mir sofort ein anderes Schiffsunglück eingefallen, und zwar die Erebus. Das Schiff, das 1845 ins arktische Eis aufgebrochen ist, um die berühmte Nordwestpassage zu finden und verschwunden ist. Erst mehr als 150 Jahre später wurde ja das Wrack dann gefunden. Und darüber gibt es ein großartiges Buch von Michael Palin. Das ist der Typ von Monty Python, der aber auch, das wissen viele gar nicht, ein großartiger Reisejournalist ist.
eines wirklich der großen Rätsel der Schifffahrtsgeschichte, aufgeschrieben von Pontius Pilatus.
Schleuder den Purchen zu Boden.
Das war Michael Palin. Und der kann schreiben. Und der schreibt das so packend und hat das wunderbar recherchiert, wie das Drama an Bord vonstatten ging im arktischen Eismeer und wie das Leben dort zu Ende ging. Und das ist ganz toll geschrieben, auch mit Karten im Buch. Also man ist an Bord dabei bei dem Drama. Michael Palin, Erebus.
Und ich muss es nochmal sagen, ich habe es, glaube ich, schon mehrmals empfohlen. Auch die Biografie über Robert F. Scott wäre, glaube ich, was für Katrins Mann. Robert F. Scott, das ist der Mann, der den Wettlauf zum Südpol verloren hat. Also sehr, sehr tragische Geschichte, traurige Geschichte, aber wahnsinnig spannend erzählt von Ranulph Fiennes. Und ja, beide Bücher haben wir, wie gesagt, schon an andere Kunden verkauft. Aber das zeigt ja nur die Qualität. Das wären jetzt zwei Sachbücher für Katrins Mann. Und dann hieß es noch in ihrer Anfrage, der Mann hat einmal auch einen Krimi anscheinend gelesen von Dan Brown. Und meine Theorie ist, wer Dan Brown mag, wird David Baldacci lieben. Mhm. Das ist so ein, kennst du den? David
ja, klar. Baldacci? Ja, ne? Spannende Thriller irgendwie, US-Thriller.
Ja, genau, so ein US-amerikanischer Thriller-Autor, Vielschreiber. Ich habe die früher alle verschlungen, so in den 90ern. Der Präsident, das Labyrinth, die Wahrheit, die Verschwörung. Typisch amerikanischer Thriller der 90er Jahre. Spannung von Seite 1 an, die gibt es jetzt alle als Taschenbuch. Da kann man im Grunde nichts falsch machen. Ich möchte mich jetzt nicht dafür verbürgen, dass die gut gealtert sind, aber ich denke mal schon, oder?
Ja. Also ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich meinen letzten Baldacci gelesen habe und das funzte richtig.
Das sind schon auch Männerbücher, oder? Ich sage das jetzt mal in sehr, sehr großen Anführungsstrichen, das Wort Männerbücher, das war ja ein Thema, was wir in der letzten Folge nochmal aufgemacht haben und dazu haben wir wieder viele Mails bekommen, Menschen, die sich ereifern, dass man das gar nicht sagen darf.
Aber Leute, das ist ja nicht so, dass wir uns das ausdenken. Wenn wir bei Lesungen unterwegs sind, von Maike Werkmeister, von Ildiko von Kürti und Dora Held, ganz ehrlich, da sind fast nur Frauen im Publikum. Ja. Das sind Frauenabende. Und bei Heinz Strunk sieht das anders aus. Das ist einfach so. Neulich hatte ich eine Sachbuchlesung, das deutsche Alibi, tolles, starkes Sachbuch über den Widerstand in der Nazizeit, deutlich mehr Männer im Publikum. Es gibt Bücher, die eben eher Frauen und Bücher, die eher Männer ansprechen. Das mag so klischeehaft wirken. Es wird dann, finde ich, auch wirklich erst interessant, wenn man anfängt, die Klischees zu durchbrechen. Ich lese ja gerne in Tütelchen Frauenbücher.
Sehr wie war gerne. Das? Wechseljahresbücher. Ja. Das ist ein absolutes Beuteschema von dir geworden.
Und Eva Lohmann, wie du mich ansiehst, ich erinnere an unsere Botox-Diskussion, das ist ein Thema, also über wie Frauen sich sehen, so um die 40 und wie sie gesehen werden, auch von der Gesellschaft. Und das war für mich als Mann ein Gewinn. Also es gibt diese Bücher mit primären Zielgruppen, das glaube ich schon.
Und natürlich wäre es toll, wenn, wie du sagst, diese Zielgruppen durchbrochen werden und eben sich dann auch mal Männer an so typische Frauenthemen rantrauen. Es machen halt nicht so viele, glaube ich. Aber ich meine, David Baldacci, das ist einfach so von der Schlagrichtung, sagt man das, Schlagrichtung? Von der
Stoßrichtung.
Stoßrichtung. Ist einfach so von der ist auch kein schönes Wort im Zusammenhang mit Männern. Vielleicht können wir ein anderes Wort finden. Ist einfach so von der
Tonalität.
Ausrichtung. Von der Tonalität.
Jawohl.
Ist das einfach so ein bisschen männlich, aber ich habe es ja auch gern gelesen. Also, Frauen lest David Baldacci und Katrins Mann. Vielleicht guckst du da mal rein, wenn du Dan Brown gemocht hast.
Zwei Namen will ich dann auch noch nennen. Der Pole Stepan Twardoch, den haben wir ja schon öfter vorgestellt. Der Boxer zum Beispiel oder Demut. Das sind auch wirklich ganz kraftvoll geschriebene Bücher, die ganz viel Testosteron in sich tragen. Und Colin McCann hätte ich noch, den wir schon öfter vorgestellt haben. Der Himmel unter der Stadt, das geht ja um die Unterwelt von New York. Es geht um den Bau der U-Bahn-Tunnel, also zwischen Brooklyn und Manhattan, Anfang des 20. Jahrhunderts. Heute leben da Menschen in stillgelegten Tunnel. Von obdachlosen Tree Frog wird die Geschichte erzählt und von den Menschen, die beim Bau der Tunnel damals dabei waren. Himmel unter der Stadt. Colin McCann schreibt einfach ganz wunderbar. Auch das neue Buch Twist über diese Kommunikationskabel in den Weltmeeren ist so ein zupackendes Buch. Hatten wir gerade in Folge 136. Und ich glaube, diese Bücher wären auch was für Florian hier in unserem Buchladen. Der sucht nämlich für seinen nächsten Urlaub ein Buch, was ihn richtig fesselt, was ihn auf eine Reise mitnimmt. Es sollte von einem Reisenden handeln, der in ferne Länder reist oder gerne auch über einen Forscher auf Expedition, egal ob Forschungstaucher oder Fotograf, gern auf echten Begebenheiten beruht.
Ja, und Florian können wir natürlich auch Erebus und die Robert F. Scott Biografie empfehlen. Ich glaube, das passt auch sehr, sehr gut. Was mir noch sofort eingefallen ist, Sven Hedin, dieser schwedische Forschungsreisende, kennst du den? Ganz
nee,
alt.
Nee.
Forschungsreisender und Reiseschriftsteller, das habe ich früher viel gelesen, der hat so Ende des 19. Jahrhunderts gelebt und geschrieben zum Beispiel von Pol zu Pol durch Asiens Wüsten gibt's, ich habe geguckt, nur noch antiquarisch heutzutage. Ich weiß auch da nicht, ob das gut gealtert ist, aber ich fand es damals total spannend, was die da so machen. Wenn sie durch die Wüste reisen, wenn sie zum Beispiel sehr großen Durst haben, werde ich nie vergessen, haben sie Kamelurin getrunken. Hat mich als Kind sehr fasziniert. Und ich habe mich noch an ein anderes Buch erinnert, das ich mal gelesen habe, zum Thema Expedition, so ein ganz schmales Taschenbuch. Guck mal, ich habe es mal aus dem Regal gezogen. Ist mal was anderes. Wie man bei Windstärke 10 stilvoll eine Tasse Tee trinkt, das geheime Wissen der Abenteurer und Entdecker. Und der Autor Mick Confrey, der vermittelt hier viele skurrile Anekdoten von Expeditionen und von Reisenden ein bisschen als Ratgeber verpackt. Also zum Beispiel gibt es das Kapitel Tiere, die man essen kann. Das ist natürlich keine ernst gemeinte Anleitung, Tiere zu töten, sondern eher so ein Sammelsurium an Geschichten, wie frühere Forscher versucht haben, das Problem der schwindenden Vorräte zu lösen.
Hier sehe ich, ich habe gerade geblättert, wie überlebt man einen Elefantenangriff?
Zum Beispiel?
Und kommt, zunächst greift der Elefant mit dem Rüssel an, dann versucht er sein Opfer mit dem Stoßzehen zu durchbohren oder einfach jemanden tot zu trampeln. Wenn sie am Boden liegen, können sie nur noch auf einen schwer bewaffneten Retter hoffen. Aber, ganz wichtig, oft geht nicht die Begegnung mit dem direkt attackierenden Elefanten tödlich aus, sondern die mit einem anderen Herdenmitglied, das von hinten oder von der Seite angreift. Also überlebenswichtige Informationen offensichtlich.
Absolut.
Für die Safari.
Und halt sehr viele Beispiele, auch bei zum Thema Essen, so Beispiele, was die Leute damals in der Not dann gegessen haben. Ich sag mal so, die eigenen Stiefel ist noch das Unekligste in dieser Aufzählung. Also, vielleicht was für Florian, wie man bei Windstärke 10 stilvoll eine Tasse Tee trinkt. Und hier an dieser Stelle vielleicht nochmal kurz gesagt, alle Buchtipps, die wir heute vorstellen, kommen in unsere Shownotes. Es werden sehr, sehr viele sein. Der Buchladen ist traditionell ein Feuerwerk der Buchtipps. Deswegen sagen wir hier auch nur Autor, Autorin und Titel. Und auch in den Shownotes sind die Informationen sehr eingeschränkt, denn da darf man nur eine bestimmte Zeichenzahl platzieren, sonst werden die gar nicht mehr ausgespielt.
Ja, und in diesem Buchfeuerwerk zünde ich jetzt noch drei Abenteuer.
Oha!
Ganz schnell. Es gibt den Flussregenpfeifer, haben wir in Folge 60 vorgestellt, von Tobias Friedrich. Wahre Geschichte, Mai 1932. Nur mit ein bisschen Proviant fährt Oskar Speck los mit einem Faltboot einmal ganz um die Welt. Eine wahre Abenteuergeschichte, Anfang der 30er Jahre. Fand ich spannend, fand ich packend. Ist eine Reise. Erfüllt deine Definition, Florian. Und ich habe noch was Dramatisches, Raubeiniges, Abenteuriges im Gepäck, nämlich Nordwasser von Ian McGuire. Das hat so Abenteuer-Vibes an Bord eines Walfangschiffes. Also zwischen Harponierern und Intrigen in der Kälte des Eismeeres haben wir in Folge 25 vorgestellt. Und ein bisschen dicker als Nordwasser, 543 Seiten, ist Himmelskugel von Olli Jalonen, ein Finne. Das ist die Geschichte eines Jungen, der im 17. Jahrhundert auf der Insel St. Helena aufwächst, also ganz weit weg von allem. Und dann kommt dieser berühmte Astronom Halley, der vom Halleyschen Kometen vorbei, der nimmt ihn so ein bisschen unter seine Fittiche. Und bei einer Krise auf St. Helena kann der Junge mit seiner Familie fliehen. Und er flieht als blinder Passagier auf einem Handelsschiff, arbeitet da im Ausguck oben im Korb auf dem Mast und kommt dann nach London und schlägt sich durch mit seinem fremden Englisch. Also ein ganz dickes, ein ganz schönes, ein ganz abenteuriges Buch. Olli Jalonen, Himmelskugel. Also ich glaube, da wird was dabei gewesen sein.
Ich denke auch. Gut bedient, Daniel, Mitarbeiter des Monats, bist du jetzt, glaube ich,
geworden. In der Männerbuchabteilung.
Und wir bleiben nochmal bei den Männern. Kerstin aus Ostfriesland ist in den Buchladen gekommen und sucht ein Buch für ihren Vater.
Ja, der ist schon über 70, hat aber nie viel gelesen. Sein Bereich ist eher so das Gärtnern, Handwerken, Basteln. Aber weil ich ein so begeisterter Eat, Read, Sleepy bin und auch bei eurer Geburtstagsshow in Hannover war, haben wir zusammen im Nachhinein in der Mediathek das auch nochmal alles in Ruhe angeguckt. Und da ist sein Interesse für die Literatur doch etwas geweckt worden. Um das aufrechtzuerhalten, wollte ich ihm gern ein Buch empfehlen, sodass wir da auch vielleicht gemeinsam mal was lesen können. Ja, er ist Urnorddeutscher, allem gegenüber sehr aufgeschlossen und auch recht modern. Dennoch sollte das Buch natürlich zugänglich sein, so für einen Erstleser und nicht zu exotisch, lieber irgendwie was Vertrautes. Vielleicht findet sich ja für uns was Passendes im Buktopusladen und wir können eine Vater-Tochter-Leserunde gründen.
Ja, Daniel, welches der eben schon viel genannten Männerbücher, in Anführungsstrichen, empfehlen wir jetzt Kerstin am ehesten? Also du darfst eins aussuchen, was du Kerstin für ihren Vater empfehlen würdest.
Also da würde ich am ehesten zu Erebus neigen. Was würdest du sagen?
Ich würde vielleicht am ehesten zu Nordwasser, weil das nicht so dick ist.
Das
Erebus
stimmt.
Ist ja sehr
dick. Das ist ein guter Hinweis. Für Erstleser, Nordwasser, so dieses Zupackende, stimmt. Überschaubare Seitenzahl,
ja.
121 oder so, genau. Also ich bin noch an Norddeutsch hängen geblieben. Also ich bin ja selbst kein Heinz-Strunk-Ultra, kann man nicht sagen.
Aber kann man gar nicht sagen.
Aber Buchhändler müssen ja manchmal ihren persönlichen Geschmack auch zu Hause lassen. Ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert. Fleisch ist mein Gemüse. Als Einstieg kann ich mir das vorstellen. Oder...
Das möchte ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber wenn du es sagst.
Sehr norddeutsch und sehr witzig sind die Bücher von Andreas Altenburg von NDR2. Der macht da Comedy, die Fräses, Kuroase und Frühstück bei Stefanie. Und der hat so zwei Romane geschrieben, die spielen in Hamburg und sind wahnsinnig norddeutsch mit so einem ganz schönen Humor. Kurze Kapitel, sehr witzig, lebensweltig. Prange nimmt an. Ist so ein Typ, der muss nicht mehr arbeiten, weil er irgendwie Windradaktien oder so hat. Und der ist den ganzen Tag zu Hause und nimmt immer Pakete für seine Hausgemeinschaft an. Es ist sehr lustig, hat mich scheckig gelacht und es wird auch gerade eine Folge verfilmt im NDR-Fernsehen. Andreas Altenburg, die beiden Prange-Romane. Also Abenteuer und Norddeutsch, kann ich mir beides gut vorstellen.
Ich habe nochmal nachgedacht, 70-jähriger Erstleser ist ja echt ein bisschen tough.
Das stimmt.
Und Kerstin hat mir auch erzählt, dass sie im Grunde alle unsere Tipps aus 140 Folgen schon durch hat. Und sie will ja auch eine neue Leseerfahrung mit dem Vater zusammen. Also wirklich ein sehr anspruchsvolles Gesuch. Und da habe ich mal dieses hier aus dem Regal gezogen.
Der Doktor und das liebe Vieh.
James Herriot, was meinst du? Kennst du das? Hast du mal gelesen?
Ich kenne das nur von der Rückseite, da sieht man ihn
als
der Fernsehserie. Mit einer Sau und einem Ferkel, ganz süß.
Ich habe das schon mal in Folge 8 als All-Time-Favorite empfohlen. James Herriot war Tierarzt in Yorkshire und erzählt, also autobiografisch, aber sehr, sehr witzig von seinen Erlebnissen. Ich habe also wirklich super wenig mit dem Metier des Tierarztes zu tun. Ich würde sagen, das ist einer der Berufe, der mich am wenigsten reizen würde. Also nicht auszudenken, aber gerade deswegen ist es ja manchmal interessant. Also wenn er da beschreibt, wie er mit dem Arm in der Kuh hängt,
ja,
das hat mich sehr beeindruckt. Und
ich wollte gerade sagen, in einen anderen Beruf reinzuschnuppern, aber das Bild war jetzt
nein, das ist nicht schön. Und das sind eben auch kurze Kapitel und es ist auf jeden Fall mal eine andere Leseerfahrung, Kerstin. Ich bin gespannt, was du davon für deinen Vater aussuchst. Berichte uns unbedingt mal, wie es funktioniert hat.
Ja, dann wenden wir uns mal der nächsten Kundin zu, da hinten in der Sitzecke. Schau mal, da sitzt doch jemand.
Hallo, Herr Kaiser.
Hallo.
Ich bin's, Iga aus Lübeck. Ich suche eine Buchempfehlung für meine Mutter. Sie ist Anfang 60 und ich würde sie gerne mit einem klugen und motivierenden Buch inspirieren, keine Angst vor dem Älterwerden zu haben und das Leben zu genießen. Bitte keine kitschigen Romane mit platter Story und hässlichem Cover.
Ja, sowas haben wir gar nicht im Sortiment.
Gar nicht, also nie, also quasi nie.
Wir sind ein ganz anderer Buchladen.
Es sollte am besten etwas sein, das eventuell auch international herausgegeben wird, damit die Chance besteht, dass ich es für Sie auf Polnisch kaufen kann.
Ah, oh, Herausforderung. Und
da kennen Sie sich doch aber bestens aus, Herr Kaiser, oder?
Da habe ich ein Buch gefunden von Alicja Czarnecka-Sulz, und zwar Dziewięć Kołatek Troja, die 9 Türklopfer von Troja. Und da geht es um 4 Freunde, so um die 60, die in einen Kriminalfall verwickelt werden. Ein deutscher Wissenschaftler hat angeblich so einen mittelalterlichen Türknauf, so einen Türklopfer mit Löwenkopf, der mit den Templern in Verbindung gebracht wird. Und sie sind sozusagen diesem historischen Geheimnis auf der Spur. Es ist ein Buch, das nur auf Polnisch erschienen ist. Das könnte ich mir also, so Freunde um die 60, also nochmal was wagen, nochmal sich in ein Abenteuer stürzen. Diese Vibes werden da sehr witzig und humorvoll aufgenommen.
Ich muss sagen, unser Buchladen ist wirklich sehr vielfältig. Jetzt haben wir ein Buch empfohlen, was nur auf Polnisch erhältlich ist. Also sorry für alle anderen, die nicht Polnisch sprechen. Das war jetzt mal ein sehr spezieller Buchtipp von Daniel.
Es gibt auch ein Buch eines polnischen Autors, der aber in Deutschland lebt und das wiederum nur auf Deutsch erschienen ist. Das ist ein bisschen schade. Konrad Bogusław Bach, Der Wisent. Das Buch, das ich immer schon mal mitbringen wollte. 2 polnische Männer, kurz vor der Rente, machen einen Roadtrip. Sie reißen Beatka nach, die ihren Mann, nämlich den einen von dem den beiden verlassen hat Richtung Westen. Sie wissen gar nicht, was los ist. Sie hinterher stranden nach einem Wildunfall in Deutschland und begegnen dann auch einem Wisent. Und wie soll es sein? Sie begegnen sozusagen auf diesem Roadtrip sich selbst. Das ist ganz witzig geschrieben. So nach dem Motto, es ist nie zu spät. Solche Vibes hat das Buch, polnischer Autor, eben bizarrerweise nur auf Deutsch erschienen, Konrad Bogusław Bach, der Wisent.
Ja, und ich dachte eh schon, und nachdem du das polnische Buch, was nur in Polen erhältlich ist, gerade empfohlen hast, denke ich nochmal verstärkt an den Donnerstagsmordclub von Richard Osman. Klingt ja so ein bisschen so ähnlich. Der war ja Gast in Folge 65 bei uns, also gerne auch nochmal reinhören. Das war ein sehr witziges Interview mit Richard Osman. Und im Donnerstagsmordclub geht es um vier Rentner, die Fälle aufklären. Und die sind so fit und so schlau, da kann man sich fast aufs Älterwerden freuen. Und es kommt ja auch zu dieser Buchreihe, ist ja eine Reihe, gibt es inzwischen schon mehrere Bände, kommt der erste Film am 28. August raus, also sehr, sehr bald mit Starbesetzung. Hast du drüber gelesen, Daniel, vielleicht?
Noch nicht,
das ist der Wahnsinn. Mit Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley.
Katharina, wirklich?
Pierce Brosnan? Nee, findest du nicht?
Naja, in den 90er Jahren.
Ja, eben. Hat mitgespielt und darauf kommen wir später vielleicht auch noch zu sprechen. In Noble House Hongkong. Und Remington Steele. Oh mein Gott, ich war so Remington Steele-Fan. Ich habe es dann später nochmal geguckt, das war eigentlich gar nicht so gut. Naja, egal, ich schweife ab. Also, der Donnerstagsmordclub von Richard Osman, auf jeden Fall eine Empfehlung für Igas Mutter. Und vielleicht auch der späte Ruhm der Mrs. Quinn von Olivia Ford. Das ist diese Hobbybäckerin, die sich bei einer Backshow bewirbt. Die ist auch irgendwie schon Rentnerin, war halt immer nur so Hausfrau und Mutter und traut sich und bewirbt sich bei einer Backshow. Ganz, ganz süßer Roman. Ich habe auch gerade wieder eine begeisterte Rückmeldung von einer Hörerin bekommen, die das Buch in Cornwall gelesen hat und mir ein Foto geschickt hat von dem Buch am Strand in Cornwall. Habe ich mich sehr drüber gefreut.
Ja, und Richard Osman übrigens, das habe ich nochmal recherchiert, das ist tatsächlich auch, die Bände sind auf Polnisch erschienen. Das heißt dann Czwartkowy Klub Zbrodni.
Ah, das ist auch ein guter Tipp.
Ja, genau.
Richard Osman ist, glaube ich, in jedem Land erschienen.
So erfolgreich,
ja, so reich. Pierce Brosnan, um noch mal kurz darauf zurückzukommen, hat
unbedingt
übrigens auch bei Mamma Mia mitgespielt. Musical. Hast du nicht gesehen?
Ich habe das als Musical gesehen, aber nicht als Film.
Nicht als Film? Oh mein Gott, das musst du nachholen. Teil 1 und 2 ist ganz großartig.
Wirklich?
Ja.
Wen spielt er denn da?
Einen der Väter von,
ihr. Okay.
Ja, einen der möglichen Väter. Und es ist ganz lustig, der spielt das wirklich ganz toll. Also wenn du bei Remington Steele nicht so überzeugt warst von Pierce Brosnan, dann oder vielleicht auch bei James Bond nicht, dann würde ich mal unbedingt Mamma Mia gucken. Guck das bitte mal mit deinem Mann zusammen. Ihr werdet sehr, sehr viel Spaß haben.
Ich bin gespannt. Aber wahrscheinlich Edwin hat das bestimmt schon gesehen.
Ja, guck das mal.
Frau Marenholz.
Ah, warte mal, Daniel.
Frau Marenholz, kommst du mal?
Da ruft, glaube ich, unsere Kollegin. Ich geh mal kurz hin.
Mamma Mia. Da, 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 da. Da, 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 da,
da, da, da, that's the vibe.
Ja,
Mist, Daniel, ich habe gerade gehört hier, wir haben Stefanie aus Südhessen verpasst.
What?
Über unserem kleinen ABBA-Talk, Pierce Brosnan-Talk. Aber die Katja aus der New Adult hat es aufgeschrieben für uns zum Glück. Warte mal, ich guck mal, was hat sie denn geschrieben?
Die jungen Leute mit ihrer Handschrift, ne? Die können ja gar nicht mehr schreiben.
Gott, was ist das für ein Rentnerspruch? Aber tatsächlich,
alter weißer Mann.
Ich kann schlecht lesen. Was sucht sie? Stefanie sucht ein Buch für ihre... Guck mal, kannst du das lesen?
Meine Mama ist fast 82 Jahre alt, lebt im Pflegeheim und liebt es, wenn ich ihr vorlese. Daher, schreibt sie, bin ich auf der Suche nach geeigneten Kurzgeschichten. Kishon haben wir schon gelesen und gerade sind es die Kichererbsen der Senora Dolores. Die hatten wir im Podcast bei uns, genau. Danke für diesen Tipp, sagt Stefanie. Das Lieblingsbuch ihrer Mama ist übrigens Die gute Erde von Pearl S. Buck. Vielleicht wisst ihr da was Passendes. Pearl S. Buck, gute Erde, hatten wir auch im Podcast.
Hatten wir auch. Und lustig, Kishon habe ich früher ganz viel gelesen. Wir hatten auch so Kassetten davon. Der quergestreifte Kaugummi ist mir noch im... Ich glaube, das ist so eine Kindergeschichte von Kishon. Davon hatten wir eine Kassette. Hast du auch Kishon gelesen?
Ja, ist schon lange her und ich erinnere keine Geschichte konkret, aber ich erinnere so ein heiteres Gefühl. So ein Kishon-heiteres Gefühl.
Das ist doch gut.
Und so ein bisschen deeper ist vielleicht etwas, woran ich gedacht habe, auch zum Vorlesen, nämlich Stefan Zweig, finde ich super, Sternstunden der Menschheit. Das sind so
mega.
12 kurze Erzählungen über ganz besondere Momente in der Weltgeschichte. Wie war das, als Byzanz erobert wurde? Dieser Moment, die Tür, die da offen gelassen wurde, ja? Wie entschied sich das Wettrennen zum Südpol? Hatten wir als Thema schon mal, genau. Wie entstand die Marseillaise? Und das alles in dieser wunderschönen Sprache von Stefan Zweig, finde ich super.
Ganz tolles Buch, habe ich schon mehrfach gelesen, die Geschichten. Die Weltminute von Waterloo heißt der eine Geschichte. Allein der Titel.
Ja.
Die Weltminute.
Gänsehautfeeling pur. Und dann gibt es noch ganz andere Geschichten, die so ein bisschen mehr in Richtung schwarzer Humor gehen, von Roald Dahl. Das sind auch kurze Geschichten, die auch sehr unterhaltsam sind und auch eigentlich zum Vorlesen ganz gut geeignet.
Total gut geeignet, wenn man so mit schwarzem Humor umgehen kann. Die sind schon ein bisschen heftig teilweise, aber eben wirklich auch sehr, sehr witzig. Habe ich auch immer sehr gerne gelesen. Weißt du noch diese eine Geschichte, wo die Frau ihren Mann mit einer tiefgefrorenen Lammschulter umbringt und danach wird dieses Mordwerkzeug, glaube ich, gegessen und damit ist es im Grunde der perfekte Mord.
Und eine perfekte literarische Vorspeise. Aber wir dürfen in dieser Größe, in dieser Dimension Jan nicht draufbringen. Der hat mir schon mal eine Lammhaxe mitgebracht.
Auf gar keinen Fall.
Eine Sache, die ich selbst mal vorgelesen habe, weiß ich noch, damals noch auf Kassette, habe ich lange nicht mehr gelesen, aber habe ich wirklich als Klang, als Buchklang auch tief in meinem Herzen bewahrt, sind die Novellen von Guy de Maupassant. Mhm. Maupassant schreibt wirklich so wunderbar. Man denkt, oh gut, die sind ja auch schon sehr alt.
Recht alt,
aber sie haben trotzdem in ihrem Klang eine große Aktualität. Wie gesagt, habe ich früher auch mal jemandem auf Kassette geschenkt und vorgelesen. Und das klingt beim Vorlesen auch nochmal besonders und schön. Maupassant, mein spezieller biografischer Tipp.
Ah, ich lese ja fast nie Kurzgeschichten. Früher mehr, inzwischen nicht mehr so. Ich habe mal versucht, mich zu erinnern, welche ich so am liebsten mochte von so neueren. Jetzt mal jenseits von Hemingway und Co. Und da ist mir noch eingefallen Anna Gavaldar, diese französische Autorin. Die hat, glaube ich, 2 Kurzgeschichtenbände geschrieben. Einer heißt auf jeden Fall Ich wünschte mir, dass irgendwo jemand auf mich wartet. Ganz schöne Kurzgeschichten. Mariana Lecki hat ja mit einem Kurzgeschichtenband debütiert. Liebesperlen heißt der, auch ganz, ganz tolle Geschichten. Und ihr letztes Buch sogar, ne? Kummer aller Art. Seitdem ist leider nichts mehr erschienen von Mariana Lecki. Ich hoffe, da kommt bald mal wieder was. Aber das sind ja auch so kurze Geschichten, die man auch, glaube ich, sehr gut vorlesen kann. Jetzt könnte man sagen, das ist eher so die Erlebniswelt von jungen Frauen, macht aber vielleicht auch gar nichts. Was natürlich auch geht, ist Liebe in Zeiten des Hasses von Florian Illies.
Stimmt, das sind auch kurze Kapitel und die haben auch ordentlich Wumms und man erfährt wahnsinnig viel über Namen, die man bestimmt irgendwann schon mal gehört hat.
Ja, die Gala der 30er Jahre.
Genau.
Ja, und dann können wir, glaube ich, also das geht ja hier Schlag auf Schlag, schon mal gleich die nächste Kundin dran nehmen.
Ding dong. Hallo, ich bin Christine und ich fahre im Herbst mit einer Freundin in den Urlaub. Leider liest sie nicht. Um aber selbst mal im Urlaub zum Lesen zu kommen, versuche ich für sie ein Buch zu finden. Wohl eher eines mit Kurzgeschichten. Für Romane reicht wohl die Geduld nicht. Und sie ist Anfang 60, sagt Christine. Sie mag spazieren gehen, selber kochen, Reisen, Schlager, Tanzshows im Fernsehen und auch Zeitschriften. Das ist so die Erlebniswelt ihrer Freundin. Und sie schreibt, ich würde mich freuen, wenn ihr mir da helfen könntet. Frau Marenholz, haben Sie da was?
Es ist ja ein ähnliches Profil wie für die Mutter von Stefanie. Also die Kichererbsen der Signora Dolores könnte auch was für deine Freundin sein, Christine. Und alles, was wir eben gesagt haben, vielleicht auch. Was mir beim Stichwort Kochen noch einfiel, Krawall und Kekse von Shirley Jackson, diese US-amerikanische Autorin von Horrorromanen, die ja in den 50er Jahren für eine Zeitschrift, auch ein Interessensgebiet von Christines Freundin, so Kolumnen geschrieben hat über ihr turbulentes Familienleben. 4 Kinder hatte die und die lebten in so ein bisschen runtergekommenen Haus. Du erinnerst dich, wir hatten es auch in einer Folge, sehr, sehr komische Geschichten. Das sind ja einzelne Kolumnen zu einem Buch zusammengefasst. Inzwischen gibt es auch einen zweiten Band sogar. Und das wiederum fällt mir ein, könnten wir jetzt auch nochmal Stefanie hinterher ans Herz legen für ihre Mutter. Wäre vielleicht auch was. Krawall und Kekse von Shirley Jackson. So kommt man von einer Kundin auf Tipps für eine andere Kundin. Das ist, glaube ich, auch so ein Buchladen-Circle of Life.
Ja, genau. Die Interessen überschneiden sich ja auch. Ich hatte noch bei Schlager, Zeitschriften und Tanzshows gedacht an Autobiografien von Stars zum Beispiel. Zum Beispiel ganz aktuell wieder die Lebenserinnerungen von Hans Rosenthal. Ach. Den kennt man ja in der Generation auch. Kennen wir ja Dalli Dalli. Ich meine, Litti Klick ist ja sozusagen eine Hommage an Dalli Klick.
Das war vor meiner Zeit.
Ah,
ja, wirklich, ich habe das nie geguckt.
Du hast nicht Dalli Dalli geguckt?
Einmal vielleicht, aber aber wirklich sonst nicht. Nee,
und Sie meinen, das war?
Spitze.
Siehste, weißte.
Es wurde nur bei meinen Großeltern geguckt. Bei uns zu Hause nicht.
Aha. Also auf jeden Fall Hans Rosenthal, wirklich ein großer Showmaster der Nachkriegszeit in Deutschland. Und er schreibt seine Geschichte auf, die eben nicht nur die Geschichte vom Showbusiness ist, sondern erzählt, wie er als Junge, als Jude in der Nazizeit alles verloren hat, sich verstecken musste und nach dem Krieg dann im Land der Täterinnen und Täter alle wieder zum Lachen brachte und sie unterhielt. War ja gerade 100. Geburtstag. Das Buch jetzt wieder neu aufgelegt. Ich habe auch mehrere Leute getroffen, die es gelesen haben. Ach. Und sind wirklich ganz hin und weg. Zwei Leben in Deutschland, die Autobiografie von Hans Rosenthal. Und dann gibt es noch die Autobiografie von Mary Rose, Aufrecht gehen, mein liederliches Leben. Ich habe ja mit ihr so ein paar Lesungen gemacht, eine ganz tolle Frau, die ist super. Und da schreibt sie, wie war das beim ESC? Sie war ja sogar mal in einer Muppet-Show. Als einzige Deutsche, Peter Alexander war mal da und sie war bei der Muppet Show. Und sie war ja mit Werner Böhm, diesen gottlieben Wendehals, verheiratet. Also auch so ein bisschen Gossip, so ein bisschen Zeitschriften, so ein bisschen Gala von heute. Wirklich schön aufgeschrieben übrigens von P. Werner.
Also, ach, die Biografie von Mary Rose ist von P. Werner.
Witzig.
Heißt sie eigentlich Mary oder Mary?
Mary.
Weil die Deutschen damals noch nicht Englisch aussprechen konnten, heißt sie
es
einfach
Mary.
Es ist ja
Mary Rose. Das heißt schon, ich glaube Mary, ich glaube, es ist Mary. Das
Mary.
Ist
Mary. Wie der Star-Club.
Der Star-Club so ein bisschen. Also diese beiden Sachen, so mit diesem Promi-Approach, glaube ich, könnten ihr gefallen, weil es da so Undock-Möglichkeiten gibt. Und das sind wirklich ganz spannend. Weil gerade bei Mary habe ich gedacht, ja, habe ich schon mal gehört. Und dann waren aber auch ganz viele Ach-ja-Momente dabei. Stimmt.
Also wieder eine Menge Tipps für unsere Kundin hier. Christine, ich glaube, da ist einiges dabei, was du deiner Freundin im Urlaub geben kannst, damit du auch selber zum Lesen kommst. Ich bin auch da gespannt, ob dieser Plan aufgeht. Schreib uns auch gerne mal.
Wir bekommen ja oft auch Rückmeldungen, ob es geklappt hat oder nicht. Und unsere Trefferquote, finde ich, kann sich sehen lassen.
Ja, erstaunlich, erstaunlich. So, jetzt vielleicht mal eine kleine Pause hier im Buchladen. Man kann ja auch nicht die ganze Zeit durcharbeiten, oder?
Nee,
lass uns mal eben in den Pausenraum gehen. Was trinken, bisschen was essen.
Hm. Was haben wir denn zu essen hier?
Wir haben heute nichts zu essen,
wir haben heute
das ist schrecklich.
Nur Glas Wasser ist hier im Gefängnis.
Was würdest du jetzt gerade in diesem Moment am liebsten essen?
Ich habe gerade so ein unentfernalisches Verlangen nach einem Schokoladenkeks.
Echt?
Ja.
Ah.
Wieso?
Bin ich lustig, so eine
und
kleine
du?
Sache.
Ach so. Was mit dem Drei-Gänge-Menü gerechnet? Wir haben doch nur eine kurze Pause.
Ja, das stimmt.
Und dann Schokoladenkekse riechen dann auch nicht
ja,
so.
Schokoladenkekse mag ich wirklich. Ich mag auch sehr gerne Schokoladenkekse. Ich bin gar nicht so ein Kekstyp, aber Schokoladenkekse mag ich gerne.
Aber der Pausenraum kann ja auch nicht nach Döner oder nach einem chinesischen Nudelgericht.
Das ist schlimm. Ja. Wenn bei der Arbeit so die Leute in der Mikrowelle so eine Schlemmerfilet Bordelaise aufwärmen. Oh.
Ja. Ja, ich meine, die Mikrowelle haben wir ja da in unserem Buchladen.
Ja, aber da kommt mir kein Schlemmerfilet rein. Aus mehreren Gründen. Weißt du, was ich mir überlegt habe?
Ideen notieren für die nächste literarische Vorspeise.
Was ich mir überlegt habe, wir bräuchten eigentlich für unseren Laden ja mal wieder so eine kleine Aktion. Wir haben ja immer gebastelt sehr viel. Da habe ich heute nichts vorbereitet.
Oh, Schweißperlen von der Stirn abwischen.
Wir könnten vielleicht eigentlich, man muss sich ja auch immer was ausdenken als Buchladen, um so neue Kunden anzuziehen. Wie wäre es vielleicht mit einem kleinen Sleepover?
Das haben wir tatsächlich zum ersten Mal erlebt. Und ich muss sagen, das war mega. So ein Sleepover, also übernachten in einer Buchhandlung im Westfield-Einkaufszentrum, diese Mega-Shopping-Zentrale in Hamburg. Und da waren so 30, 40 Leute, einige wirklich von weit her angereist. Die haben 35 € bezahlt. Also die hatten ein Dach über dem Kopf und ich sag mal Lage, mit Elbblick, also mitten Mang in Hamburg. Und dann hatten sie so Schlafsäcke mitgebracht und Isomatten und haben sich zwischen den Buchregalen an den Fenstern gemütlich gemacht. Auch zum Teil mit Kuscheltieren und so, das war richtig, richtig gemütlich sah das aus.
Ja, das war richtig lustig. Also wie wenn man da so durchgegangen ist und hinter jedem Regal lag so ein Schlafsack, alle so ein bisschen anders arrangiert, alle ein anderes Kuscheltier. Und wir haben natürlich auch ein bisschen Programm gemacht da, also Buchtipps gegeben, damit man in der Nacht auch noch was zu lesen hat. Und ich habe eine sehr aufwendige Rallye konzipiert.
Sehr aufwendige
Rallye. Sehr aufwendige Rallye. Da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, sehr viel Liebe reingesteckt und die Gewinner haben auch was Tolles gewonnen. Übrigens, liebe Buchläden, liebe Buchhändler, liebe Buchhändlerinnen, wenn ihr hier zuhört, ich würde euch die Rallye zur Verfügung stellen. Die kann man, glaube ich, im Grunde in jedem Buchladen durchführen. Also, wenn ihr die haben wollt, sagt einfach Bescheid. eatreadsleep@ndr.de. Das ist eigentlich cool, weil dann die Leute mal durch den Buchladen so ein bisschen durchgeschickt werden, sich mit Literatur beschäftigen, ein bisschen was ausknobeln können. Das ist auch nicht ganz einfach.
Es gab auch was zu essen und es gab auch was zu trinken. Und es war also ein, so ein Rundum-Erlebnis, ein Bucherlebnis über Nacht. Toll.
Es gab auch was zu basteln, das hast du jetzt extra verschwiegen. Oh.
Wie heißt dieses Buch? Bedazzling. Da muss man auf sein Buchcover so kleine
Glitzersteine. Daniel kennt noch nicht mal das richtige Vokabular.
So kleine Glitzersteinchen. Und Katharina, du hattest dir ein ohnehin schon so funkelndes Cover ausgesucht. Da brauchte man doch gar keine Glitzersteine.
Ja, das hat das aber sozusagen positiv verstärkt. Das ist die wahre Kunst. Ja, Daniel hat relativ, ich sag mal, nach dem zweiten Glitzerstein. Die Glitzersteine sind ungefähr im Durchmesser 0,5 Millimeter groß. Und nach dem zweiten hat Daniel schon aufgegeben. Aber da gibt es richtige Profis, die können da in 0, nix so das Buch bedazzeln.
Diese jungen Buchhändlerinnen, die da uns gegenüber saßen, die haben in einer affenartigen Geschwindigkeit, haben die das wirklich verschönert und das sah auch wirklich gut aus.
Ja, haben die
haben auch so eine Fertigkeit, ich bin da auch zu grobmotorisch zu. Ich meine so ein mikroskopisch kleines Glitzersteinchen und das in meiner riesen Pranke, das funktioniert halt.
Dafür gab es ja Pink Set. Man muss schon auch ein bisschen üben. Aber es war schon krass, wie schnell da die Buchhändlerin das blaue Glitzersteinchen auf den Titel getackert hat und dann hatte sie einfach den kompletten Titel in so Glitzer auf ihrem Buch. Naja, vielleicht, man muss ja auch nicht jeden Trend mitmachen, aber ich fand es ganz lustig, das mal auszuprobieren.
Herr Kaiser und Frau Marenholz, bitte in den Verkaufsbereich. Dringende Frage an Kasse 3. Herr Kaiser und Frau Marenholz, bitte.
Oh Gott, wir müssen los. Katharina.
Ja, wir haben uns schon wieder hier verquatscht in unserem Buchladen. Pause ist aber auch immer zu kurz. Also schnell Superman-Umhang an, würde ich sagen.
Ja.
Und wer braucht unsere Hilfe?
Hallo Katharina, hallo Daniel. Ich bin Franziska aus Neustrelitz. Schön, euch wiederzusehen. Heute mal in eurem tollen Buchladen, nachdem ihr bei uns in Neubrandenburg wart. Ich suche tatsächlich ein Buch für mich. Eins, das Spaß macht, unterhält, gern auch etwas spannend ist, aber nicht erschütternd. Zuletzt war ich sehr begeistert von Wackelkontakt, Pi mal Daumen, aber auch Mord im Gurkenbeet. Habt ihr da noch einen Schmökertipp für mich? Und wenn Daniel etwas empfiehlt, trifft das immer sehr meinen Lesenerv. Ich sage nur, das eiserne Herz des Charlie Berg und Dinner mit den Schnabels.
Ja, genau mein Beuteschema. Bücher, die Spaß machen. Da ist mir zuerst eingefallen Ehemänner von Holly Kramer.
Ja,
natürlich.
Schönes Buch.
Folge 128. Die Geschichte von dieser Frau, bei der immer neue Männer vom Dachboden runterkommen, die ihre Ehemänner sind. Und also das ist eine etwas skurrile Ausgangssituation, aber ich schwöre euch, es ist sehr lustig. Auch dazu schon viele positive Rückmeldungen bekommen. Und mir machen auch immer die Bücher von Paige Thun Spaß, ist mir dann eingefallen. Das sind so klassische Liebesromane. Hast du mal gelesen, Paige Thun?
Nee, noch nicht.
Das ist auch so eine Bestseller-Autorin. Schreibt so klassische Liebesromane, immer ein bisschen Drama oder auch manchmal ein bisschen viel Drama dabei. Ich habe letztes Jahr gelesen Sieben Sommer, das hat auch so ein Strandcover. Also das schrie mich geradezu an, nimm mich mit in den Urlaub an. Mehr. Da geht es um Liv und Finn, die sich in einer Bar in Cornwall kennenlernen. Liv arbeitet da im Service und Finn ist in der Band. Große Liebe, dann passiert eine Tragödie, darf man nicht verraten. Und Finn muss dann mit seiner Band nach L.A. Liv kann aber nicht mit, wegen dieser Tragödie, die man nicht verraten kann. Also geben sich Liv und Finn ein Versprechen. Finn wird jedes Jahr im Sommer wiederkommen und wenn beide dann Single sind, dann werden sie diesen Sommer zusammen verbringen. Was dazu führt, dass Liv nach jedem Sommer komplett am Ende ist, weil Finn wieder weg ist. Und dann lernt sie Tom kennen und Tom ist ganz anders als Finn. Die große Frage ist natürlich, für wen wird sich Liv entscheiden? Ja, solche Romane gibt es natürlich ohne Ende, aber viele sind, und das sage ich immer wieder, viele sind auch nicht gut geschrieben. Und Paige Thun, finde ich, ist ein Garant für einen guten Liebesroman. Richtig gute Sommerbücher, aber ich habe schon viel zu viel geredet, denn Franziska aus Neustrelitz hat ja gesagt, dass sie eher deinen Geschmack teilt, Herr Kaiser. Also bitte übernehmen Sie.
Bücher mit Spaß lese ich auch gerne. Und ich habe hier eins, das ist so mit Spaß plus X. Also ich habe gerade große Freude gehabt an Wolkenkuckucksland von Anthony Doerr. Also D-O-E-R-R wird er geschrieben. Wahrscheinlich ist es ein Dehnungs-E, ne? Doerr, irgendwie sowas.
Wahrscheinlich.
Anthony,
ja, wahrscheinlich.
Anthony Doerr. Das hat mir eine Freundin empfohlen und ich habe das gelesen und fand super. Diogenes, der alte Grieche, hat so eine utopische Geschichte mal aufgeschrieben. geschrieben und dies verschollen. Die handelt vom Wolkenkuckucksland. Und diese Geschichte vom Wolkenkuckucksland taucht jetzt immer wieder auf in verschiedenen Zeiten und fällt jungen Leuten, fast noch Kindern, in die Hände und beeinflusst sie. Junge Leute, die in Krisenmomenten leben. Anna und Omeyer zum Beispiel während der Belagerung und Eroberung von Konstantinopel.
Oha.
Da ist es wieder, 1453. Oder in eine Schulklasse in unserer Gegenwart, die den Text als Theaterstück spielt. Und dann gibt es auch noch so einen ominösen Anschlag auf einen Buchladen. Und Constance, die lebt in der Zukunft in einem Raumschiff auf dem Weg zu einem anderen Planeten. Und was verbindet diese jungen Leute? Diese Geschichte. Drei Zeitebenen, fünf Geschichten und ein ganz überraschendes Ende. Man braucht einen Moment, um in die Geschichte reinzukommen, aber dann wird man mitgerissen und dann liest man, und das liest man das Ding zu Ende, man lässt es nachklingen und möchte dann nochmal lesen. So ist das bei diesem Buch gewesen bei mir, Anthony Doerr, Wolkenkuckucksland. Also schon auch ein echter Schinken, echter Wälzer.
Erst Ding steht bei mir noch im Regal. Ich habe mich noch nicht ganz rangetraut, weil es auch so dick ist und der Klappentext hat mich halb überzeugt, sonst hätte ich es ja schon längst weggegeben, aber auch nicht so ganz. Aber jetzt, wo du es so angepriesen hast, ich meine, es klingt ein bisschen komplex.
Es klingt komplex, aber wenn man einmal drin ist.
Raumschiff, ja, Griechenland.
Ja, Griechenland, so alles in einem. Aber wenn man einmal, es hat ja auch so ein bisschen Vibes von Der goldene Kompass, also so zeitübergreifende Geschichte.
Ah, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, aber ich werde mal rein. Lesen auf
es hat aber keinen Fantasy-Touch in dem Sinne.
Ah, das ist ein guter Hinweis, vor allen Dingen nach unserer schlimmen Terry
Pratchett-Diskussion. Ja, oh,
auch da sehr viele Mails. Was, du magst Terry Pratchett nicht? Ja, es ist halt unterschiedlich. Und so verstehen auch die Menschen unterschiedliche Dinge unter Lesen aus Spaß. Bei mir ist es ein Liebesdrama. Bei Daniel eine Geschichte über mehrere Zeitebenen. Kannst dir was aussuchen, Franziska.
Liebes Eat Reads, lieb Team, hier ist Uschi. Ich suche ein Buch für mich. In letzter Zeit fange ich andauernd Bücher an und nix begeistert mich so richtig. Ich höre regelmäßig euren Podcast, insofern habe ich schon ganz viele Empfehlungen von euch. Und meine liebsten Empfehlungen der letzten Jahre waren Max Mischer und die TED-Offensive, Das achte Leben, Apeirogon, Das eiserne Herz ist Charlie Berg und alles andere von dem Autoren. Was bisher geschah, von Ock und Ertener, Der Papierpalast, Nordstadt, eine gemeinsame Sache von Ann Tyler, Kleine Feuer überall, Ein unendlich kurzer Sommer, Schallplattensommer, Liebe ist gewaltig, Das Haus über dem Fjord, Der Morgen davor und Das Leben danach. Außerdem liebe ich Krimis, da mag ich besonders gerne Michael Connelly, Stuart McBride, Elizabeth George, Karen Slaughter. Ach, ich hoffe, ihr habt eine Empfehlung für mich. Entweder was ganz Altes, was noch nicht vorkam im Podcast, oder was ganz Neues. Ich wäre euch sehr dankbar.
Ja, und dick und wie die TED-Offensive so dick ist, tatsächlich für dich auch Wolkenkuckucksland. Das solltest du versuchen, Uschi. Das ist wirklich ein ganz wunderbares Buch. Und wenn dir TED gefallen hat, dann wird dir das Wolkenkuckucksland, glaube ich, auch gefallen.
Ich habe ja zuerst an Gottes Waldes gedacht für Uschi. Das ist unser Bestseller aus der vergangenen Folge 140, weil das mich nämlich an den Papierpalast erinnert hat, was Uschi ja sehr gut gefallen hat. Unter anderem, sie hatte sehr viele Bücher aufgezählt. Kurze Erinnerung, Papierpalast, das ist dieses Buch, in dem zwei Familien im Sommerhaus sind. Zwei Paare, die schon ganz lange befreundet sind. Und dann kommt es in der Nacht zum Äußersten zwischen der Frau des einen Paares und dem Mann des anderen. Tada! Wird sie ihren Mann verlassen und mit diesem Jugendfreund zusammen sein oder nicht? Über das Ende haben Daniel und ich schon ein bisschen nicht gestritten, aber wir haben unterschiedliche Vorstellungen.
Wir wissen nicht, wie es ausgeht.
Wir wissen nicht, wie es ausgeht und du denkst, dass es anders ausgeht, als dass ich es denke.
Und das war wirklich, das spaltet auch die Community. Wir hatten mal eine Lesung, wo wir gefragt haben, ihr, die es gelesen habt, wie ist es ausgegangen? Und da kamen ganz unterschiedliche Sachen bei raus. Also Es ist ein im besten Sinne offenes Ende.
Ja, absolut im besten Sinne. Und auch das gibt es inzwischen als Taschenbuch. Also unbedingte Empfehlung, Uschi, falls du das noch nicht gelesen haben solltest. Und witzig, wir bekommen tatsächlich oft Anfragen, ob wir nicht einen Tipp haben, ein Buch, das so ähnlich ist wie der Papierpalast. Also ich glaube, das hat viele total begeistert. Mir fällt dann immer als erstes Adrian Brodeur ein, Wild Game. Das haben wir mal in Folge 3 gehabt.
Daniel. Oha! Also
ganz, ganz frühe Folge. Ich glaube, das war sogar mit Jan. Die Handlung ist ein Tick ähnlich. Die Mutter der Protagonistin verliebt sich in den Freund ihres Mannes und macht die Tochter zur Komplizin dieser Affäre. Das ist also auch so ein typisch amerikanischer Familiengesellschaftsroman. Hat Uschi aber vielleicht auch schon gelesen. Deshalb, Uschi, exklusiv für dich an dieser Stelle, Sneak Peek, ein Buch, das ich demnächst erst mitbringen werde, weil es eine meiner Entdeckungen dieses Jahres ist, Auf der Kippe von Emma Patti. Ich habe es schon bei Insta gepostet, spielt in Portland an der US-Westküste. Es geht um Annie, die hochschwanger bei IKEA unterwegs ist, als das große Beben passiert. Und mehr sage ich nicht an dieser Stelle. Und wo ist eigentlich Daniel? Daniel?
Hier, am Bestsellerregal. Warte mal, ich komm. Ich habe hier gerade mit Christine gesprochen und die hat gerade Der Gott des Waldes von Liz Moore durchgesuchtet. Sie sucht jetzt für ihren Urlaub noch etwas Ähnliches. Und sie mochte auch Treibgut von Adrienne Brodeur und natürlich ja den Papierpalast von Miranda Cowley Heller.
Siehste, ich sag's,
hängt alles zusammen. Es ist ein großes Netzwerk. Es sollte auch wieder eine Familiengeschichte sein, gerne mit Sozialkritik. Sie kann in Großbritannien, in Irland oder auch mal in Frankreich spielen.
Ich sag's ja. Ja. Leute, die Der Gott des Waldes mochten, lieben auch den Papierpalast. Treibgut ist ein anderer Roman von Adrienne Brodeur, den fand ich persönlich nicht so gut. Wild Game, wie gesagt, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ansonsten ist mir noch eingefallen, Claire Fuller, Eine englische Ehe. Das passt, glaube ich, auch gut in dieses Schema. Ist ein bisschen düsterer, aber wirklich ein tolles Buch. Ingrid, eine junge Frau, will Schriftstellerin werden, ist sehr ehrgeizig und dann verliebt sie sich in ihren Literaturprofessor und wird schwanger. Und das war's dann mit Ingrids Ambitionen. Die heiraten, kriegen noch ein Kind. Sie wird im Grunde Hausfrau und Mutter und ist nicht so richtig glücklich. Der Mann betrügt sie, ist ganz oft weg. Und dann, als die jüngere Tochter 10 ist, verschwindet Ingrid. Und dann ist halt die Frage, wo ist diese Frau? Was ist da passiert? Claire Fuller, Eine englische Ehe, haben wir noch nicht vorgestellt im Podcast. Eine Premiere. Große Empfehlung von mir. Und was vielleicht auch passt und auch noch nicht vorgestellt wurde, neues Buch, Die Garnet Girls von Georgina Moore. Das ist auch so eine dysfunktionale Familiengeschichte. Margot ist schwer verliebt in Richard. Die heiraten ganz früh, bekommen 3 Töchter. Der Mann ist eigentlich schon von Anfang an Alkoholiker. Dann trennen sie sich irgendwann und Richard verschwindet aus dem Leben dieser Familie. Und jetzt sind die Töchter erwachsen, alle nicht so richtig glücklich, aber auch nicht so richtig unglücklich. Und plötzlich gibt es eine Nachricht von Richard. Und in Rückblenden wird dann Margots Geschichte erzählt und auf der Gegenwartsebene die Geschichte der Töchter. Ab der Hälfte hätte ein bisschen mehr passieren können. Kleine Kritik an dieser Stelle. Aber ich fand schon doch, dass es insgesamt ein schönes Buch ist und glaube ich passt zu Christines Beuteschema. Die Garnet Girls von Georgina Moore.
Und dann haben wir noch ganz am Anfang unserer Podcast-Geschichte ein Buch von Sarah Moss vorgestellt. Kleine Erinnerung, Gezeitenwechsel.
Ach ja, herrlich.
Und da geht es um Adam Goldschmidt, der ist hauptberuflich Vater, also so ein Hausmann und nebenberuflich Dozent. Und seine Frau ist so eine überarbeitete Ärztin und die leben in der Nähe von Coventry. Und eines Tages bekommt er einen Anruf aus der Schule, seine Tochter hat einen anaphylaktischen Schock bekommen und muss behandelt werden und keiner weiß warum, gegen was, auf was sie reagiert hat, ja, so toxisch. Und dann wird die Familiengeschichte auch mit leichter Hand erzählt und es taucht auch, Stichwort Coventry, noch ein Blick in die Geschichte auf, nämlich der geschichtliche Hintergrund ist das Trauma der Zerstörung Coventrys und der Kathedrale von Coventry im Zweiten Weltkrieg. Sarah Moss, Gezeitenwechsel.
Sarah Moss, ganz tolle Autorin übrigens auch, englische Autorin.
Ja, und da ist im Reisenregal schon unterwegs die nächste Kundin.
Hallo, ich bin's, Henrike. Hallo, Herr Kaiser.
Hallo.
Ich bin auf der Suche nach einem Buch für meinen Schwedenurlaub, deswegen stehe ich hier schon beim Schwedenregal. Den Urlaub werde ich nämlich auf einem alten Dampfer auf dem Götakanal verbringen. Und dazu hätte ich gerne ein passendes Buch. Bitte keinen Krimi, keinen leichten Herzschmerzschmöker und keine älteren schwedischen Klassiker, die meisten kenne ich nämlich schon, sondern gern eine anspruchsvolle Familiengeschichte. Bitte nicht Hannas Töchter, wahrscheinlich kennt sie das auch schon. Etwas von heute oder passend zum alten Dampfer, etwas von vor 100 Jahren. Das ist auch relativ anspruchsvoll, Herr Kaiser.
Das ist anspruchsvoll. Und da fallen uns mehrere Bücher mit Schweden-Vibes ein oder mit Wasser-Vibes, Maritim-Vibes. Einmal das Segler-Drama in Blau, kalter Tiefe von Christina Hauf. Das mochten wir beide.
Das mochten wir sehr gerne. Ist jetzt kein alter Dampfer, aber immerhin doch sind die mit dem Segelboot in den Schären unterwegs. Das könnte ja dann doch thematisch sehr gut passen. Wie war das nochmal? Das waren mehrere Paare auf einem Schiff mit so einem hübschen, attraktiven Skipper. Und dann gibt es diverse Verwicklungen zwischen
den Paaren. Und dann kommt es zu einem Unwetter.
Ja, dann kommt es zu einem Unwetter.
Also drinnen und draußen sozusagen.
Drinnen und draußen. Daniel hat in diesem Buch mehrere Metapher lokalisiert. Einige davon waren nicht einmal der Autorin bekannt.
Aber sie fand sie interessant und bemerkenswert. Und manchmal sind ja Autorinnen und Autoren nur Träger sozusagen einer größeren Geschichte und überblicken vielleicht gerade gar nicht die Metaphantiefe dessen, was sie gerade schreiben.
Kleiner Service für Autoren und Autorinnen. Schreibt einfach mal an Daniel Kaiser, schickt ihm euer Skript und er sucht euch ein paar schöne Metapher, die ihr da unbewusst untergebracht habt, die ihr aber sehr gut nach vorn verkaufen könnt dann.
Genau. Für ein kleines PR-Honorar mache ich das gerne. So zusätzliche Metaphern-Lektorendienste.
Ja.
Es gibt noch Sophia Lundberg. Und die hat mehrere Romane geschrieben, wo das Gefühl etwas stärker im Vordergrund steht. Wo wir uns trafen, ist so ein Buch zum Beispiel. Es geht um Esther, die ist frisch geschieden. Und sie sitzt immer am Strand auf einer Bank und schaut aufs Meer. Insbesondere an den Wochenenden, die ihr Sohn beim Vater jetzt verbringt. Und sie ist allein. Und da setzt sich dann Ruth dazu, eine ältere Dame, bei der, sag ich mal, das Glas immer halb voll ist. Also die guckt eher positiv aufs Leben. Und sie freunden sich an und eines Tages ist Ruth verschwunden. Und sie sucht sie dann und trifft dann auf ein Geheimnis. Und das ist schon eher vom Sound Unterhaltungsliteratur, aber sehr schön geschrieben. Und ich finde, dieser Sound passt sehr zum leisen Brummen eines Schiffsmotors auf dem Güterkanal.
Sehr schön. Sophia Lundberg, übrigens ein Name wie aus einer ZDF-Vorabendserie.
Stimmt, das stimmt.
Aber Sophia Lundberg hat auch eine Romanbiografie über Hilma af Klint geschrieben. Mhm. Diese posthum berühmte schwedische Malerin, Vorreiterin der abstrakten Malerei, die hat ja nie ausgestellt zu Lebzeiten und verfügt, dass ihre Werke erst 20 Jahre nach ihrem Tod gezeigt werden dürfen. Also total irre Geschichte. Deswegen wurden die dann auch erst in den 80er Jahren entdeckt. Und über diese Malerin hat Sophia Lindberg so eine Romanbiografie geschrieben. Vielleicht auch was für Henrike. Das ist bestimmt kein leichter Herzschmerzschmücker auf jeden Fall. Dafür kann ich mich verbürgen.
Ein bisschen literarischer, also ein Ticken anspruchsvoller vielleicht, Polarsommer von Anne Svärd. Und wir sind da am einsamen Haus auf dem Land in Schweden und da verbringen die 23-jährige Kai und ihr Halbbruder einige Tage und schnell wird klar, keine heile Welt, nirgends und es gibt Familienabgründe und Traumata in der Familie, das geht dann auch zur Sache, also kein Wolldeckenbuch im eigentlichen Sinne, aber Familie halt. Und in diesem Zusammenhang kann ich auch alles empfehlen, also wenn es um Familie gehen soll.
Alex Schulmann.
Alex Schulmann. Muss ich sagen, anspruchsvolle Familiengeschichten, aber auf so eine Art auch unterhaltsam geschrieben.
Wunderbar.
Nicht flach, soghaft geschrieben und soghaft übersetzt. Es spielt in Schweden und es ist über alle Bücher immer dieselbe Familie und doch ist es nicht, und doch ist, schmeiße ich schon das Mikro um in unserem Buchladen, und doch ist es nicht auserzählt. Er findet immer neue Drehen und man möchte immer weiterlesen. Es ist schon auch harter Stoff.
Ja, hart, aber schön auch.
Hart, aber schön.
Ganz
Alex
tolle,
Schulmann.
Ganz tolle Bücher.
Verbrenn all meine Briefe, vergiss mich, Endstation Malmö.
Endstation Malmö war für mich ein bisschen zu harter Stoff, aber jetzt das neue, vergiss mich, das hat mich wieder total gepackt.
Und das erste Buch, also in Deutschland, mit dem er eigentlich in Deutschland bekannt wurde, Die Überlebenden. Und das ist auch ein ganz starkes Buch mit einem unglaublichen Twist am Ende.
Unglaublich. Also wir haben auch wirklich alles bei uns im Buch.
Alles dabei.
Oder?
Alle Facetten und alle Tonalitäten.
Ja. Heute haben wir kein Kinderbuch. Es gab im Grunde kein Kinderbuchgesuch. Nächstes Mal vielleicht wieder. Aber viele beantworte ich da auch direkt, sage ich mal, im direkten Kundenverkehr. Wir haben ja auch einen Kundenverkehr über Mail für unseren Buchladen und da beantworte ich sehr viele Kinder- und Jugendbuchanfragen einfach mal schon mal direkt.
Auf allen Informationswegen. Und da kommt auch schon die nächste Kundin physisch. Hallo, wer bist du denn?
Ich bin Eva und ich würde mich über eine Buchempfehlung für meinen Urlaub in Südfrankreich sehr freuen. Eva, super, Südfrankreich. Team. Ich lese gern Krimis, aber auch Romane mit zum Beispiel interessanten Familiengeschichten. Da haben wir es wieder. Nicht zu viel Romantik und in diesem Fall eben gerne in Südfrankreich spielend. Daniel, Herr
ja,
Kaiser.
Ja, Südfrankreich ist ja jetzt nicht so mein...
Turf.
Genau. Aber es gibt auch ein Buch eines Autors, den ich schon heute genannt hatte, nämlich Anthony Doerr. Der schreibt wirklich unglaublich gut. Und da gibt es ein zweites Buch, das spielt in Frankreich. Alles Licht, das wir nicht sehen. Spielt im Zweiten Weltkrieg. Es geht um Marie-Laure. Das ist ein junges, blindes Mädchen. Und das ist mit seinem Vater aus dem besetzten Paris zu dem kauzigen Onkel ans Meer geflohen. Und der Vater hat ihr, damit sie sich besser orientieren kann in Paris, ein Modell von ihrem Stadtteil gebastelt. Und sie fühlt da immer rüber, damit sie sich zurechtfindet. Und dieses Modell spielt dann auch als Versteck in dem Krieg eine Rolle. Es geht um ein Versteck für einen Schatz aus dem Museum des Vaters, den die Nazis suchen. Und dann ist da noch Werner, ein deutsches Waisenkind, jetzt in der Besatzungsarmee, der eben in demselben Ort lebt. Also es geht um Krieg, es geht um Geheimnisse, es geht um die Resistance und man ist wirklich von der ersten Seite drin. Wie geht's los? Flugblätter, die aus Flugzeugen abgeworfen werden und die vom Himmel regnen. Und das ist so packend geschrieben, man ist sofort drin. Anthony Doerr, Alles Licht, das wir nicht sehen.
Ich frage mich gerade, wie ich mir dieses Buch entgehen konnte. Das klingt ja super, ja. Das werde ich mir sofort besorgen. Ich habe auch noch einen Tipp für Eva. Keine Romantik, allerdings auch kein Krimi. Aber Südfrankreich. Und vielleicht mal was ganz anderes, Das Haus am Meeresufer von Josephine Nicola. Das ist eine Romanbiografie über Eileen Gray. Eileen Gray, die berühmte irische Architektin und Designerin der 20er Jahre. Sehr interessante Geschichte. Und Das Haus am Meeresufer, das ist diese Villa, die Eileen Gray an der Côte d'Azur bei Monaco bauen lassen hat. Das hast du vielleicht schon mal ein Foto von gesehen. So ein Bungalow-artiges Haus, weiß, sehr reduziert, ganz klare Linien, halt so typisch für die Zeit. Sehr funktional, sehr berühmtes Haus.
So ein bisschen Bauhaus.
Ja, genau, so ein bisschen Bauhaus-like. Ich wollte es mir immer mal angucken. Ich will immer noch mal unbedingt dahin fahren und mir das angucken.
Ja, du bist da doch immer in der Gegend.
Ich bin da immer in der Gegend. Das klingt also, als wäre so also Jet-Set-Côte d'Azur
machen. Mal locker mit Grace Kelly-mäßig, mit Kopftuch und Sonnenbrille, ja, das, um Cabrio. Das,
ja, so sehe ich mich im Grunde. Weißt, kennst du ja diese Memes. Ich in meiner Vorstellung, ich in der Realität. Es geht leider ein bisschen auseinander. Ich war tatsächlich noch nie in Monaco, will ich aber unbedingt mal hin und ich will mir unbedingt diese Villa angucken. Wirklich interessante, ich interessiere mich ja auch sehr für Architektur und solche Sachen und da erfährt man eine ganze Menge in diesem Roman von Josephine Nicola, Das Haus am Meeresufer. Lohnt sich auch wirklich einzutauchen in das Leben von Eileen Gray. Sehr interessantes und auch sehr tragisches Leben hat die geführt. Und es liest sich einfach gut. Was will man mehr von einem Buch?
Sag mal, Katharina, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Ich habe den Eindruck, wir müssen bald schließen.
Ach, wir machen doch eh immer Überstunden.
Ja, aber nicht bis in die Nacht. Also Leute.
Manchmal schon. Aber heute wollen wir noch ins Freibad. Wie immer nach einem anstrengenden Booktopus-Tag, oder? Vom Fünfer, was haben wir gesagt? Also ich springe nicht vom Fünfer. Ich springe höchstens vom Dreier. Was ist bei dir höchstes, wo du springst?
Ich weiß gar nicht, von was ich meine. Einer Startblock, naja.
Also bist du schon mal vom Zehner?
Ich glaube nicht. Kann ich mich nicht
erinnern.
Fünfer? Glaube ich ja, aber das ist auch schon relativ hoch.
Ist schon, habe ich einmal gemacht, mache ich nie wieder. Ist total, hat mir überhaupt nicht gefallen.
Es gibt ein ganz tolles Video von Leuten, die auf dem Zehner stehen, wie sie mit sich selbst ringen und dann auch wieder runtergehen und hochgehen. Und das ist ganz lustig bei YouTube, muss ich dir mal schicken.
Ah, schick mal. Ich gucke unheimlich gerne im Freibad zu, wie Leute springen. Das könnte ich stundenlang machen. Das finde ich richtig, wie sagt man?
Unterhaltsam.
Nee, ich wollte einfach sagen,
war juristisch?
Nee, egal. Ich gucke unheimlich gern.
Entschuldigung.
Nein. Beruhigend.
Ja.
So zen-mäßig.
Ja, ach so, da meditativ.
Und, ja, das Wort.
Ja, das
Wort.
Der Wortfindung. Das ist voyeuristisch und meditativ.
Ja, da ist einiges dazwischen.
Nebenan,
ich sitze also dort in unserem Freibad und gucke zu, wie Leute vom Zehner springen. Und es ist meditativ. Also da wollen wir unbedingt noch hin ins Freibad. Deswegen Vorschlag an dieser Stelle. Wir machen noch ein paar Ultra-Kurztipps und dann geht's auf die Liegewiese.
Okay, 1, 2, 3, los.
Okay, ich sammle schnell die Gesuche ein und du berätst hier noch eben Erik aus Lauenburg. Der ist Historiker und immer auf der Suche nach guten historischen Romanen. Shogun hat er gern gelesen, Die Säulen der Erde und so weiter. Shogun übrigens, ich habe es vorhin schon angesprochen, ich hatte so eine Ahnung, dass wir nochmal über Pierce Brosnan reden.
Hat der damit gespielt? Shogun war doch Dings hier, ja. Chamberlain, ne?
Shogun ist ja von James Clavell,
ja.
Clavell, keine Ahnung. Und der hat auch geschrieben Taipan und Nobelhaus Hongkong.
Ah, okay.
Und da hat Pierce Brosnan mitgespielt.
Also es ist ein sehr großer Bogen, aber immerhin.
Ja, sehr großer Bogen. Aber ich sag's nur. Es lohnt sich auch nochmal zu gucken. Aber ich habe es auch gelesen, tolles Buch. Zurück zu Erik. Er ist vor allem interessiert an einer guten Schilderung des historischen Alltags, gern im militärischen Umfeld.
Oha.
Konkret sucht Erik einen guten Roman aus der Zeit des 30-jährigen Krieges. Kurzweilig soll er sein. Und historisch zumindest nicht falsch. Also da muss ich passen. Ich gehe mal eben hier die Kurzgesuche einsammeln. Kurzweilig, 30-jähriger Krieg. Wenn sich das mal nicht gegenseitig ausschließt, ich weiß ja nicht.
Na, es gibt da ja Dan Jones, die Essex Dogs. Das ist wirklich pralle, saftige, historisch akkurate Militärgeschichte. Dan Jones ist ja Geschichtsexperte.
Aber ist das 30-jähriger Krieg?
Der hat einen erfolgreichen Podcast und schreibt über den 100-jährigen Krieg. Das ist so bummelig 300 Jahre vorher.
Und bestimmt besser, weil mehr.
Weil mehr, also drei... mehr als dreimal mehr. Das ist wirklich ganz stark geschrieben und wirklich gut recherchiert. Es gibt zum 30-jährigen Krieg vor allen Dingen natürlich Sachbücher. Und es gibt dann diesen Klassiker von Ricarda Hoch. 1000 Seiten, der 30-jährige Krieg, so der Klassiker zum Thema. Und ich sag mal, das ist aber auch schon eher für Fortgeschrittene. Sehr detailreich, viele Mosaiksteinchen, viele, sehr viele Namen. Und die Intrigen dort rund um die 30-jährigen Kriegen werden sehr genau nachgezeichnet. Also es ist so keine stringente Handlung so in dem Sinne. Aber für jemanden wie Erik, der sich da interessiert, der kann sich da bestimmt gut reinknien. Und dann ist das Buch was für dich. Und etwas weniger militärisch und etwas grobschneisiger ist sicher Till von Daniel Kehlmann. Ein dünnes Buch. Till Eulenspiegel, der Schalk in den Wirren des 30-jährigen Krieges und Militär spielt dort auch eine Rolle. Und es beleuchtet den 30-jährigen Krieg noch einmal von einer ganz anderen Seite. Wo bleibst du denn jetzt hier, Katharina, mit den Kurzgesuchen?
Ja, ich komme. Ich muss ja einiges einsammeln. Hast du das laute Geräusch gehört? Bin ich kurz ohnmächtig geworden, als du Ricarda Hoch 1000 Seiten 30-jähriger Krieg empfohlen hast. So, hier habe ich alles aufgeschrieben, was wir brauchen. Nimm dir einfach mal einen Zettel raus.
Ja, Paula, die sucht ein Buch für ihren Mann. Der liest sehr gerne historische Romane, am liebsten die Jahrhundertsaga oder die Säulen der Erde von Ken Follett, aber auch Klassiker, zum Beispiel Dostojewskis Schuld und Sühne oder Narziss und Goldmund von Hesse. Und da er sehr gerne surfen geht, vielleicht auch etwas mit Bezug zum Meer.
Also erstmal Chapeau für Paulas Mann. So eine breite Leserange, das ist sehr toll. Vielleicht kann er sich auch bei den Tipps für Erik bedienen von eben gerade. Ansonsten würde ich jetzt mal hier auf Surfromane gehen. Gidget, Mein Sommer in Malibu zum Beispiel von Frederick Kona. Das ist die Geschichte seiner Tochter, die in den 50er Jahren eine der ersten Surferinnen da an der US-Westküste war. Habe ich auch schon mal vorgestellt hier im Podcast. Ganz schönes Buch, sieht auch ganz schön aus. Und natürlich Barbarentage von William Finnegan, der Surferroman. Ultimativ muss man gelesen haben als Surfer. Der Autor erzählt in dem Buch, wie er diesem Sport verfallen ist, wie er mit dem Surfbrett um die ganze Welt reist. Und dabei geht es sehr viel um Surfen, sehr viel um Meer, um Wellen und so weiter, aber eben auch um so große Themen wie Erwachsenwerden, Liebe, Familie, Freundschaft. Ein Muss für Surfer, kann man absolut auch als Nicht-Surfer lesen, hat den Pulitzer-Preis bekommen.
Na,
und hier gleich das nächste Gesuch. Johanna sucht ein Buch für ihre Tante, die ihren Blumengarten liebt und Bücher, die wie die Serie Downton Abbey auf altehrwürdigen Landsitzen spielen. Elizabeth und ihr Garten von Elisabeth von Arnim zum Beispiel, aber auch Agatha Christie mag sie gerne. Was haben wir da, Herr Kaiser?
Ja, immer wieder gern genommen da. Eva Ibbotson, Was der Morgen bringt. Jüdisches Mädchen aus Wien flieht im Krieg nach England und verliebt sich da in einen Uniprofessor mit Herrenhaus, der auch noch reich ist. Wunderschöne Geschichte.
Wunderschön.
Wunderschöne Geschichte. Und Jane Crilly, Der Gärtner von Wimbledon, also wie der Gärtner von Wimbledon von dieser Tennisanlage aufgewachsen ist als Angestellter in so einem Herrenhaus und dann nach Wimbledon kommt und dahinter steckt natürlich eine unaufgearbeitete Liebesgeschichte. Und von Jane Crilly auch der neue Roman Mit goldenem Löffel, das ist so eine Familiengeschichte auf dem Landsitz, auch wieder nach dem Ersten Weltkrieg.
Ja, das sind alles Must-Haves für jemanden, der das Suchprofil von Johannas Tante hat, auf jeden Fall. Ich muss an dieser Stelle nochmal die Krimireihe von Nicola Absen empfehlen. Die hat eine reale Autorin zur Ermittlerin gemacht, Josephine Tay. Also das ist wirklich eine Autorin gewesen. In den 30er Jahren hat die Krimis geschrieben. Und diese Josephine Tay ermittelt sich nun in den Roman von Nicola Absen quer durch England und trifft immer mal historische Persönlichkeiten. Habe ich schon oft empfohlen, aber es ist einfach perfekt für Agatha Christie-Fans.
Und dann kommt hier gleich das nächste Gesuch hier aus der Zettelkiste. Andrea fährt im Sommer erstmals in die Bretagne in den Urlaub und braucht Lesestoff für sich und ihren Mann. Bitte keine Wolldeckenbücher, gerne mittlere Hanglage, schreibt sie, also etwas mit Anspruch, aber trotzdem noch abends lesbar. Mit Frauen als Hauptpersonen und gern mehr als 500 Seiten. Historisch oder aktuell ist ihr egal. Ich sag mal, mittlere Hanglage, da fühle ich mich auch zu Hause.
Ja, wer nicht? Wer nicht? Also, perfekte Bücher für Andrea. Auf jeden Fall die Postkarte von Anne Berest, ja. Diese Geschichte einer jüdischen Familie, die in Frankreich während der deutschen Besatzung spielt und den Bogen bis in die Gegenwart schlägt. Ein großartiges Buch, 516 Seiten. Und dann würde ich vielleicht noch empfehlen Dream Count, das neue Buch von Chimamanda Ngozi Adichie. Das ist die Geschichte von vier unterschiedlichen Frauen, die alle afrikanische Wurzeln haben und jetzt teilweise in den USA leben. Da geht es um Rassismus, Feminismus und die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Ein großer Roman wieder, 10 Jahre nach Amerikaner und 528 Seiten.
Yeah.
Mission completed, denke ich. Und hier ist noch eine Anfrage. Warte. Moment, was habe ich da aufgeschrieben? Hier, von Katrin. Katrin aus dem hohen Norden, kurz vor der dänischen Grenze, und ihr Mann Olaf. Schon wieder eine Paarberatung.
Neuer Trend im Buchladen.
Paarberatung. Mhm. Also Katrin und Olaf sind auf der Suche nach einem spannenden Krimi, eine Mischung gern aus Ocean's 11 und James Bond. Keine Gewalt, nichts Blutrünstiges, keine Psychoquälereien. Jahrzehnt ist egal.
Ich hätte da mal einen Klassiker von Michael Crichton, den Eisenbahnraub. Da geht es um diesen berühmten englischen Postraub. Gab es ja wirklich von 1961 mit diesem Bix, mit diesem Typen, der immer noch auf der Flucht war. Eine wahre Geschichte von Crichton, wirklich spannend in Szene gesetzt.
Und ich kann noch dazugeben Argyle von Ellie Conway. Das ist so ein auffälliges gelbes Cover mit so Rautenmuster. Hat man vielleicht schon mal gesehen, denn dieses Muster, das ist ja Argyle. Burlington-Socken, Daniel.
Ah, ne? Habe ich heute nicht.
Aber ja, das kennt man eigentlich. Ja. Und im Buch ist Argyle aber keine Socke, sondern ein Top-Spion, der im Auftrag der CIA das Bernsteinzimmer finden soll. Und zwar bevor es ein russischer Milliardär findet. Also im Grunde klassischer James-Bond-Plot und ein bisschen Ocean's 11-Vibes hat das Buch auch, finde ich. Es sollte Katrin und Olaf also sehr gut gefallen.
Ja, und mehr Krimis gibt es dann schon in unserer nächsten Folge Eat, Read, Sleep. In einer Woche, dann machen wir nämlich einen Krimi-Schwerpunkt.
Genau, und diese nächste Folge gibt es, wir versorgen euch ja im Sommer auf einem hohen Level mit Buchtipps, die nächste Folge gibt es schon am kommenden Freitag, also schon in einer Woche. Jetzt müssen wir unseren Laden Booktopus leider schließen. Wir brauchen ja auch ein bisschen Zeit zum Lesen, damit wir wieder mehr Bücher empfehlen können.
Genau, das ist der ewige Bücherkreislauf. Wir müssen lesen, 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 damit wir empfehlen können.
Ganz genau. Dann würde ich sagen, schmeißen wir nochmal den Saugroboter an und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ja, ein paar mehr Snacks brauchen wir hier nächstes Mal, Katharina.
Ein paar mehr ist gut, überhaupt welche wäre schön.
Aber immerhin hatten wir ein Glas Wasser.
Wenn ich jetzt sage bei Snacks Erdnuss oder Chips, was würdest du sagen?
Chips.
Okay.
Okay, Schokolade oder Gummibären?
Schokolade. Marzipan oder Gelee-Bananen?
Das ist gemein, weil Marzipan Lübeck ist und Gelee-Bananen wahnsinnig lecker sind.
Was? Gelee-Bananen? Ich dachte, kein Mensch isst Gelee-Bananen.
Das ist so lecker.
Was?
Doch, ja.
Ist nicht dein Ernst.
Doch, in diesem Fall würde ich sogar sagen Gelee-Bananen. Finde ich super.
Gelee-Bananen?
Ein Ekel.
Wirklich?
Eine Ekelgeste gerade.
Ist so lustig. Ich stehe immer an der Kasse bei meinem Edeka. Stehe ich an der Kasse. Die
und
Kasse,
fragst
dich. Nein, die Kasse, ja. Die Kasse ist genau neben dem Süßigkeitenregal. Ich gucke diese Gelee-Bananen an und denke so, wer um alles in der Welt isst eigentlich Gelee-Bananen? Jetzt weiß ich's. So.
Und dann Bordelaise oder Döner für die nächste Mittagspause?
Weißt du was? Habe ich das nicht neulich schon mal erzählt? Ich habe noch nie in meinem Leben Döner gegessen.
What?
Nein.
Also da brauchen wir dringend, dann nehme ich die nächste literarische Vorspeise. Ich finde ein Buch mit dem Döner.
Aber ich finde, das ist so eklig, diese großen, riesigen Fleischbrocken, die da irgendwie auch gar nicht aussehen wie Fleisch und da hängen und da wird so Sachen abgeschabt. Das finde ich so unangenehm. Das gibt es auch
vegetarisch.
Ja, aber ich meine nur...
Von der Sache.
Von der Sache.
Wir gehen mal Döner essen. Bei richtig gut, es gibt jetzt so...
Gibt es auch welche, wo man das nicht von so riesigen Dingern... Das ist doch so Pressfleisch, was dann da so abgeschabt ist. So ekelhaft.
Naja, also... Ja, aber es gibt doch schon so Edeldöner. Da gehen wir mal hin.
Edeldöner, gut. Wo das alles, jedes Stück einzeln angebraten wird. Ja. Na gut, darauf lasse ich mich ein.
Die ganze Welt im Ohr. Willkommen bei Schöne Grüße, Reisegeschichten-Hörbücher.
Jede Woche ein neuer literarischer Aufbruch, hier in der ARD-Audiothek. Ob historische Expeditionen oder moderne Roadtrips. Unsere Geschichten stillen Fernweh, erzählen vom Unterwegssein und vom Ankommen.
Erleben Sie Abenteuer aus vergangenen Zeiten, entdecken Sie unbekannte Orte und begegnen Sie faszinierenden Menschen. Vorgelesen von großen Stimmen.
Unbeweglich saß die Taube über ihrem Haupte, und über dem Hause selbst ragten hinten die hohen Berge, deren Schneegipfel die Sonne beschien, dass sie aussahen wie eine ernste Schutzwache von Riesen mit blanken Helmen auf den Häuptern.
Jetzt Podcast merken und loshören. Schöne Grüße, Reisegeschichten-Hörbücher, nur in der ARD-Audiothek.